man sieht es tatsächlich schon beim Einwiegen, dass man einfach so eine zusammenhängende Masse hat, wo wirklich kleine Pulvernester in Kügelchen sich zusammengeformt haben. Und da ist es wirklich wichtig, dass wir gut anreiben. Man kann das natürlich mit einem Anreibemittel machen. Da wird in der Literatur manchmal Glycerol zum Beispiel angeboten. Oder man kann aber natürlich, wenn man sich unsicher ist, mit was für einem idealen Anreibemittel angerieben werden sollte, auch eine kleine Menge der Grundlage nehmen.
Was ist los mit Nystatin? Der Wirkstoff neigt dazu, Pulvernester zu bilden. Außerdem lässt er sich schwer verteilen. Und wenn die antimykotische Salbe fertig ist, was sage ich meinem Kunden? In dieser Episode geht es mal wieder um die Königsdisziplin der PTA, die Rezeptur. Meine Kollegin und Redakteurin Stefanie Fasnacht tauscht sich mit Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem Beirat von Das PTA Magazin über Nystatin aus. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin von Das PTA Magazin. Und Sie hören PTA Funk, der Podcast für PTA und alle, die unsere Themen interessieren. Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Rezeptur-Podcasts.
Hallo liebe Steffi, erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich auch heute wieder an unserem Rezepturblausch teilnehmen darf und ich bin natürlich wieder ganz gespannt, was für Fragen du für mich vorbereitet hast, mit denen du mich löchern wirst.
Ja, heute würde ich dich gern zum Wirkstoff Nystatin löchern. Stell dir doch einfach mal ganz kurz vor, was ist es, seine Anwendungsgebiete und so weiter.
Nystatin ist ein Wirkstoff, der uns sicherlich allen recht gut bekannt sein wird, denn er ist ja auch in tatsächlich einigen OTC-Präparaten, die wir so tagtäglich über unseren HV schieben, mit bei drin. Wir haben das Antimykotikum bei Windeldermatitis bei unseren allerkleinsten Kunden, sprich in der Pädiatrie sehr oft. Und genauso oft, aber auf der anderen Seite eben auch in der Geriatrie findet er sich wieder, weil eben auch dort dasselbige Problem mit der Windeldermatitis doch recht oft vorkommt. Der Wirkstoff wird ganz gern in pastösen Grundlagen eingearbeitet, dadurch haftet der ein bisschen besser und oftmals sind ja auch noch irgendwelche Substanzen mit eingearbeitet, die so ein bisschen saugend wirken, sodass einfach der Bereich schön trocken bleibt und dann eben auch die Dermatitis hoffentlich recht schnell wieder weggeht.
Und in verschiedenen Oralia ist er ja auch drin, also nicht nur zur Anwendung auf der Haut, sondern auch auf der Schleimhaut.
Ganz genau, dort dann in den Suspensionen, denn oftmals hängt ja auch der Darm und der ganze Trakt eben mit zusammen, sodass dann eben auch in der Mundhöhle wieder diese Dermatiden auftreten können. Und da macht es eben auch Sinn, diese Suspensionen dann anzuwenden.
Also die Candidosen, ne?
Ja.
Die meinst du?
Die meinte ich. Ja. Ich habe mir ja auch gegen den Kopf gehauen. Das sehen unsere Zuhörer leider nicht, aber die meinte ich natürlich.
Genau. Ja. So, wenn Nystatin jetzt in der Rezeptur verordnet wird, in der Malia, da wird es ja sehr oft vom Arzt in internationalen Einheiten rezeptiert. Wenn das der Fall ist, dann muss die Rechenmaschine angeschmissen werden und das Ganze, die internationalen Einheiten in Gramm umgerechnet werden. Hast du da ein paar Tipps für die Kollegen und Kolleginnen?
Also ich persönlich bin da recht faul. Ich mache das tatsächlich am liebsten mit dem Rechentool vom NRF. Da gibt's in dieser wunderbaren Excel-Tabelle extra einen Reiter für internationale Einheiten, wo ich mir dann einfach meine Werte aus dem Analysenzertifikat einsetzen kann und dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Trotz alledem finde ich es immer gut, wenn man bei Rechenaufgaben, auch wenn man es dann wirklich selber von Hand rechnen möchte, immer noch mal eine Kollegin, einen Kollegen drüber schauen lässt, im Vier-Augen-Prinzip sozusagen arbeitet, weil vier Augen sehen einfach mehr als zwei und man hat sich so schnell verrechnet. Gerade wenn man jetzt im pädiatrischen Bereich ist, ist es wirklich wichtig, dass dann auch die Wirkstoffdosis wirklich 1000% passt und da sollten keine Rechenfehler gemacht werden und drum einfach nochmal jemanden drüber schauen lassen, da bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone.
Ja, Vier-Augen-Prinzip auch wirklich immer bei anderen Sachen, ne?
Also das mache ich grundsätzlich, wenn ich auch irgendwie Kapseln herstelle und die Wirkstoffmengen berechne. Ich finde es immer schön, wenn man auch nochmal jemand bestätigt, dass ich das richtig gemacht habe. Und auf der anderen Seite ist man ja froh, wenn einem doch mal ein Fehler unterläuft, was passieren kann, dass das dann wirklich auch entdeckt wird und dann eben auch nicht falsch hergestellt wird, weil sonst müssten wir es wegwerfen und das wäre dann auch wieder ein teures Problem.
Ja, und wenn es abgegeben würde, wäre dann
das wäre natürlich eine Vollkatastrophe.
Ja. Genau. In dieses Rechentool, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, welche Werte vom Analysenzertifikat werden da eingegeben?
Da wird zum einen der Wassergehalt mit eingegeben. Dann kann man gleichzeitig natürlich noch eintragen, was man für einen Einwaagekorrekturfaktor hat. Also der kommt dort auch mit bei raus. Das ist auch ganz wichtig, dass der mit berücksichtigt wird. Und dann eben noch die Aktivität.
Okay, also wirklich relativ einfach dann.
Genau.
Ja, man soll sich das Leben leicht machen, ne?
Ja, und das Tool zeigt einem auch an, also selbst wenn man jetzt irgendwie einen Wert noch vergessen hätte, dann rechnet das auch nichts aus, sondern weist einen dann darauf hin, was noch einzutragen wäre.
Okay. So, eine ganz andere Sache. Wie muss ich denn Nystatin, also die Reinsubstanz, beziehungsweise dann auch daraus hergestellte Rezepturen lagern? Das wird ja auch immer etwas unterschiedlich beziehungsweise widersprüchlich diskutiert.
Ja, also früher gab es die ganz klare Richtlinie, dass das im Kühlschrank gelagert werden soll. So bin ich zumindest noch zu Beginn meiner PTA-Karriere gebrieft worden. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Empfehlung jetzt eigentlich entfallen ist. Man sollte aber bei allen Wirkstoffen bei der Lagerung eigentlich immer nach den aktuellen Empfehlungen handeln. Da kommt es drauf an, welchen Hersteller, welchen Vertreiber man gewählt hat. Und dann sollte man sich wirklich an das Zertifikat halten, was dort eben per Lagerung draufsteht. Und wenn da draufsteht, im Kühlschrank zu lagern, dann schadet es sicherlich nichts, es auch im Kühlschrank zu lagern. Bei der fertigen Rezeptur sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da haben wir unsere Richtlinien, unsere standardisierten Rezepturen und da halten wir dann uns eben auch an die Angaben, wie das zu lagern ist. Da spielen eben bei Rezepturen auch noch andere Sachen mit eine Rolle. In was für eine Grundlage habe ich das eingearbeitet? Explizit hier auch eben die wasserhaltigen Grundlagen. Wie ist das Ganze konserviert? Habe ich jetzt einen idealen pH-Wert, sodass mein Wirkstoff da dann wirklich auch stabil drin ist? Da spielen einfach so viele Dinge dann noch eine Rolle, mit dass man da auch nicht pauschal sagen kann, soll ein Kühlschrank oder nicht.
Und ist dann umso wichtiger, das dann auf der fertigen Rezeptur natürlich entsprechend auszuweisen und die Kunden und Kundinnen dann nochmal darauf hinzuweisen.
Absolut. Also wir haben ein Laborprogramm, was uns das automatisch aufdruckt. Aber ich finde, da geht es leider so ein bisschen unter. Zum einen finde ich diese roten Gläserchen da wirklich deutlich besser für unsere Endkunden. Die sehen es dann nochmal besser. Und es darf natürlich auch im Abgabegespräch nicht fehlen, dass man dann nochmal über die richtige Lagerung spricht. Denn auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Rezepturen, die gar nicht in den Kühlschrank dürfen. Ich erlebe das manchmal, dass Kunden sagen, ja, das mache ich dann daheim in den Kühlschrank. Und da haben ja auch wirklich Wirkstoffe, wie zum Beispiel das Metronidazol, was gar nicht so gerne in den Kühlschrank möchte, sondern dann wieder zu Kristallen neigt. Und da ist es wirklich sehr individuell, wie das zu entscheiden ist.
Und da hilft so ein Aufkleber kühl lagern, wenn es denn kühl gelagert werden muss, sicher, weil auf dem Etikett steht ja dann doch einiges drauf. Und wie du gesagt hast, wenn es untergeht, wäre ungünstig. So, Nystatin neigt ja zur Bildung von Pulvernestern. Weshalb ich es bei der Verarbeitung, damit ich es nachher schön homogen verteilt habe, gut anreiben muss. Gibt's denn da was zu beachten?
Man sieht es tatsächlich schon beim Einwiegen, dass man einfach so eine zusammenhängende Masse hat, wo wirklich kleine Pulvernester in Kügelchen sich zusammengeformt haben. Und da ist es wirklich wichtig, dass wir gut anreiben. Man kann das natürlich mit einem Anreibemittel machen. Da wird in der Literatur manchmal Glycerol zum Beispiel angeboten. Oder man kann aber natürlich, wenn man sich unsicher ist, mit was für einem idealen Anreibemittel angerieben werden sollte, auch eine kleine Menge der Grundlage nehmen. Dann nehmen wir schön 1:1, verreiben, häufig abschaben ist ganz wichtig und dann eben auch eine Innenprozesskontrolle durchführen. Hier wäre es wichtig, dass man am besten eine macht, die nicht zerstörend ist, was praktisch bedeutet, ich nehme jetzt aus meiner Fanta-Schale nichts raus und verreibe das schön großflächig auf meiner Glasschale, denn dann fehlt mir ja nachher wieder Wirkstoff in meiner Rezeptur. da wäre es jetzt wirklich besser. Ich würde zum Beispiel, wenn ich eben in einer schönen Glasfantaschale arbeite, wo man das auch wirklich schön sieht, einfach am Rand dieser Glasscheibe was ausstreichen und es dann von dort bewerten. Und da sieht man dann schon schön, habe ich noch Klümpchen drin, muss ich einfach noch weiter verreiben. Es hilft jetzt in dem Fall nichts, gleich nochmal Grundlage zuzuführen, sondern desto weniger Grundlage oder Anreibemittel ich eigentlich mit dabei habe, desto höher habe ich die Chance, dass ich diese Agglomerate eben rausgerieben bekomme.
Und dann würdest du jetzt bei Nystatinen, wenn irgendwie möglich, also manuell herstellen, sprich in der Glaspantaschale, oder machst du es auch im elektrischen Rührsystem?
Ich mache es schon auch im elektrischen Rührsystem. Da ist es halt wichtig, dass man sich an diese herstellerspezifischen Angaben hält. Da gibt es eben auch schon einen ganz großen Stock an vorgeprüften Rezepturen. Und da schaue ich eben vorher, gibt's was, was meiner Rezeptur sehr ähnelt oder was genau gleich ist. Dann kann ich das auch machen, wenn das geprüft ist. Ansonsten kann man natürlich auch vorab anreiben und dann in einem zweiten Schritt in dem vollautomatischen Rührsystem fertig arbeiten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder auch so ein zweischrittiges Verfahren, wo man einfach auch so einen Anreibeprozess in der Topitec-Kruke zum Beispiel macht und erst im Nachgang dann mit der Grundlage vollends auffüllt und in einem zweiten Schritt dann fertig mischt sozusagen. Es wäre oftmals auch denkbar, aber auch hier gilt einfach immer, In-Prozess und Endkontrollen durchzuführen, denn nur so kann ich halt sicher sein, dass meine Qualität dann auch passt.
Ja, und eben die gerätespezifischen Parameter natürlich beachten.
Genau, da sind auch alle anders, je nachdem, was man da für ein Gerät im Labor stehen hat.
Genau. Ja. Welche Probleme kann es denn sonst noch beim Umgang mit Nystatin in der Rezeptur geben?
Der Wirkstoff ist relativ fotoinstabil, was einfach bedeutet, ich muss mir da bei der Auswahl vom Packmittel auch nochmal so ein paar Gedanken machen. Ein möglichst lichtdichtes Packmittel ist da ganz gut. Da eignet sich zum Beispiel eine Tube natürlich immer am allerbesten. Auf der anderen Seite ist er auch oxidationsempfindlich. Da kann man jetzt einfach durch relativ zügiges Arbeiten die Angriffszeit mit dem Luftsauerstoff ein bisschen minimieren, wenn ich das jetzt nicht ewig in der Rezeptur rumziehe und vielleicht dann irgendwie erst noch nach einer halben Stunde abfülle, sondern da einfach zügig durcharbeiten, nichts zwischendrin machen, dann passiert da eigentlich nichts, denn so mega empfindlich wiederum ist es dann doch nicht.
Das heißt dann zum Beispiel bei Tretinoin, da brauche ich ja wirklich ein lichtdichtes Packmittel, was eben die Alutube ist. Das wäre hier jetzt nicht zwingend erforderlich beim Nystatin. Das wäre, wenn ich auf der ganz sicheren Seite sein will.
Also wir haben hier eben nicht diese Forderung unter 1%, wie es jetzt für das Tretinoin gilt. Hier wäre auch denkbar, zum Beispiel so eine Topitec-Kruke zu verwenden. Die ist auch lichtdicht genug für Nystatin.
Gut. Gibt es spezielle Hinweise, die du deinen Kunden und Kundinnen bei der Abgabe von Nystatin-Zubereitung mit auf den Weg gibst?
Ja, also wir haben heutzutage oftmals das Problem, dass Kunden bei Dermatologen erstmal keinen Termin kriegen, dann eben doch zum Hausarzt gehen, der das gut meint und schon mal was verordnet. Oder auf der anderen Seite der Dermatologe auch keine Probe mehr nimmt, um irgendwelche genauen Erreger zu bestimmen. Deswegen rate ich immer, wenn wirklich innerhalb von 2 Wochen keine Besserung eintritt, dass das Ganze nochmal mit dem Arzt besprochen wird, um dann eben doch nochmal genauer zu schauen, was ist denn genau das Problem der akuten Erkrankung, um dann nicht ewig rumzudoktern und eben dann doch nicht die richtige Rezeptur anzuwenden. Denn das erlebe ich leider in der Praxis häufiger, dass die Kunden dann wieder und wieder diese Creme sich verordnen lassen und eigentlich das Grundproblem gar nicht aktiv und gut genug behandelt wird.
Und umgekehrt gibt es ja auch solche Pappenheimer, die so eine Nystatin-Zubereitung anwenden. Dann ist vielleicht nach 2 Tagen besser und dann lassen sie es wieder, ne?
Das stimmt auch. Also man sollte natürlich auch lang genug und häufig genug anwenden. Auch das ist wichtig, dass so die Compliance oftmals nachlässt, wenn einfach auch das große Leiden nachlässt.
Und das ist dann manchmal schon zu früh aufgehört.
Ja, denn die Sporen sind ja dann wirklich auch noch da. Ich finde es auch immer ganz wichtig bei Fußpilz zum Beispiel, dass man darauf hinweist, dass wirklich bis zum Knöchel beide Füße eingecremt werden und nicht einfach nur so die Stellen, die man jetzt halt gerade sieht, die betroffen sind. Es ist schon wichtig, dass man es ein bisschen größerflächig anwendet.
Gerade bei so einer Windeldermatitis beziehungsweise kann die Dose der Haut, was können denn Kunden da selber noch tun, um den Heilungsprozess vielleicht zu unterstützen?
Ja, diese Erkrankungen sind ja meistens in unseren Hautfalten, wo es einfach schön feucht und warm ist, wenn man so möchte. Und man sollte da eben darauf achten, dass die Haut trocken gehalten wird. Denn das kann schon sehr gut helfen, um einfach die Erreger in ihrer Vermehrung ein bisschen einzudämmen. Auf der anderen Seite sollte man natürlich schauen, dass die Hautbarriere möglichst gut gestärkt wird, dass man dann in den gesunden Phasen oder auch zwischendrin einfach was Hautbarriere-Stärkendes, was Rückfettendes verwendet. Einfach nichts, was noch zusätzlich austrocknet, um einfach diese Hautbarriere dann wieder aufzubauen. Bei Körperlotionen selber, die jetzt für den ganzen Körper gedacht sind, da rate ich lieber zu so schnell einziehenden Formulierungen. Denn wenn die Haut zu stark abgedeckt wird oder eben dann zu viel Fett auf die Haut kommt, dann schwitzt sie meistens darunter ganz gern. Und dann kann eben diese Feuchtigkeit, die darunter entsteht, auch wieder problematisch sein.
Ja, und umgekehrt, wenn es jetzt gerade wirklich in der akuten Phase der Erkrankung ist, da ist ja Fett manchmal auch kontraproduktiv, einfach auch, weil es zu stark abdeckt. Klar, im Windelbereich ist nochmal was anderes, da braucht man manchmal einen gewissen Schutz, aber auch da ist ja zu viel Fett nicht immer ganz günstig.
Genau, und am besten sollte man irgendwie auch, wenn das geht, mal eine Weile auf die Windel verzichten. Wenn das nicht möglich ist, kann man ja sowas machen, wie zum Beispiel so ein Depot aus Heilwolle bauen. Das macht man im pädiatrischen Bereich ja ganz gern und dann hat man schon eine bessere Möglichkeit, dass die Haut darunter ein bisschen abtrocknen kann.
Was hältst du vom Trockenföhnen des Pos, nachdem er gereinigt wurde?
Wenn ein Kind das machen lässt, gerne. Ich kann mir jetzt persönlich vorstellen, dass viele Kinder da eher ob des Föhngeräusches Probleme haben und auch mit der Wärme muss man natürlich vorsichtig sein. Also man sollte das dann ein bisschen kälter einstellen. Aber wenn das ein Kind machen lässt, kann man das natürlich durchführen, ja.
Ja, meine Liebe, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Und wie immer, dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ?
Ja, also diese Woche hat bei mir tatsächlich schon relativ hart gestartet, wenn man so möchte. Ich hatte ja an einem Tag bereits um 8.05 Uhr eigentlich schon keine Lust mehr. Wir füllen bei uns in der Apotheke mittlerweile diese Einzeltees nicht mehr ab. Und zwar einfach aus dem Grund, A, wir schaffen es personell nicht, B, sind dann ganz viele Teedrogen immer wieder nicht lieferbar. Und auf der anderen Seite ist es auch ein relativ teurer Spaß, das dann eben abzufüllen, wenn man es wirtschaftlich sieht. Und wir haben eine Kundin, die damit einfach nicht so zurechtkommt und es jetzt auch einfach jedes Mal immer wieder zum Ausdruck bringt und da dabei auch so ein bisschen unverschämt, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mir dann überlegt, wir machen ja so viele Kommunikationstrainings, wie man auch mit schwierigen Kunden umgeht, um dann denen möglichst alles recht zu machen. Auf der anderen Seite wäre es doch auch irgendwie mal schön, wenn die Kunden auch Kommunikationsseminare besuchen könnten. Quasi einfach nur, wie äußere ich meine Wünsche, ohne dass es unverschämt ist und komme dann trotzdem besser mit meinem Gegenüber zum Ziel. Das würde ich mir manchmal wünschen.
Kannst du ja mal deinem Chef vorschlagen, dass er mal sowas anbietet bei euch ab in der Apotheke. Vielleicht hilft's, wer weiß.
Würde ich mich freuen.
Ja, Sarah, dann wünsche ich dir den Rest der Zeit ganz viele freundliche Kunden und Kundinnen und ich danke dir für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Sehr gerne, Steffi. Schaff's gut. Tschüss.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.